Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 4 Piece. Wie schon jede Woche mehrere Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 93, wo wir die Folgen 1 und 2 von Amazon Lily in One Piece schauen und den... Das habe ich vergessen, vom Folgen zu löschen. Ich bin wieder der Host Nima und mit dabei sind Paul.
Hallo.
Und Sarah.
Hallo.
Ich habe mir gerade noch notiert, wie unser aktueller Arc heißt. In meinen Notizen steht da nur Fragezeichen.
Und wer heißt
Amazon
da?
Lily.
Ah.
So wie die Insel. Die Arc sind... immer nach Inseln benannt.
Das ist mir noch nicht aufgefallen. Also mir ist aufgefallen, dass es so meistens so ist. Aber ich hätte jetzt nicht mit Sicherheit sagen können, dass es... Naja, wobei... Ist Baratie eine Insel?
Baratie ist ein Schiff.
Ja, okay. Dann
Thriller Bark war auch ein Schiff.
Ja.
Ja, aber das ist ein Grenzfall, würde ich sagen.
Ist, okay, sagen wir nach Locations benannt.
Ja, okay.
Bis auf vielleicht ein Arc, der später kommt.
Du meinst Post-War?
Ja. ich hatte vergessen, dass der existiert vom Namen her. Aber ja, wie geht es euch?
Mir geht's gut.
Ja?
Ich glaube, ich bin die Einzige, die nicht besonders müde ist heute.
Ja.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Wenn du schon die ganze Energie hast, kannst du auch sagen, was du Schönes die Woche gemacht hast.
Sehr wenig. Wir haben jetzt, Paul und ich haben jetzt vor dem Podcast nachgedacht, weil eigentlich so gut wie gar kein Content.
Also es ist eine Woche vergangen seit der letzten Aufnahme.
So viel Zeit war zwischen den Aufnahmen diesmal. Also ich habe mein Buch fertig gelesen, das James Baldwin Buch, God, Elliot on the Mountain. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja.
Habe auf Librarything 5 Sterne gegeben.
Cool.
Also eine Empfehlung. Ich finde, das Buch hat alles, was ein gutes Buch braucht. Also hat mehrere spannende Geschichten, so mehrere Figuren und deren Geschichten erzählt werden. Es hat irgendwie, ist traurig, es hat Liebesgeschichten, ist politisch und auch, keine Ahnung, ein bisschen philosophisch, keine Ahnung, solche Sachen.
Es hat einfach also alles.
Sehr vielschichtig, sehr vielschichtig. Yeah. Und der Stil ist auch cool. Also es ist eine Empfehlung. Aber ich bin nicht sicher, ob es jeder mag. Also so würde ich nicht sagen, dass es ein Buch ist, das man auf jeden Fall mag, wenn man es liest.
Ja.
Aber für mich war es jetzt wirklich richtig cool.
Meine Bücher sind ja eh fast immer etwas persönlich, wenn man etwas wirklich sehr gerne hat und dann 5 Sterne gibt.
Aber zum Beispiel, was ich da gelesen habe, was waren das? Dieser amerikanische Autor mit japanischen Wurzeln, der auch einen Literaturnobelpreis bekommen
Ach so,
hat. Das Buch hat geheißen And the Sun.
Also ich weiß, welches du meinst. Ich weiß auch welcher.
Du meinst, weil du hast auch schon im Podcast halt drüber.
Kazuo
Ishiguro?
Ja, genau. Clara And the Sun?
Ja, Clara And the Sun.
Das war ein Buch, ich glaube, das gefällt eben. Und es ist auch so geschrieben, dass man das mag. Also das ist so
aber
bekömmlich einfach. Und deswegen sind es auch Bestseller dann.
Welche Bücher würdest du sagen, die halt wirklich berühmt sind, die halt wirklich jeder mag?
Die Verwandlung.
Ja, okay. Ja.
Das erste, was mir jetzt eigentlich
ist. Bin jetzt sicher, ob ich da halt so gut bin. Dass mir Sachen einfallen.
Weil ich glaube, es ist halt wirklich sehr wenig vorhanden eigentlich von Sachen, die allen gefallen.
Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Musik besser aus als mit Büchern, aber...
Was musikmäßig ist?
Es gibt halt Dinge, die sind bekömmlich und da muss man keine großen Genrepräferenzen haben.
Ja.
Also es gibt schon Gründe, warum Popmusik ist.
Ja.
Und es gibt auch Popliteratur, gibt es schon, würde ich sagen, oder? Vielleicht ein bisschen weniger, weil Popmusik ist ja auch...
Also ich meine mit Popmusik jetzt nicht unbedingt Ö3-Charts oder so.
Aber es gibt anerkannte Popmusik zum Beispiel.
Ja.
Also die auch im Feuilleton besprochen wird zum Beispiel.
Sagen wir mal, oder sagen wir so Sachen wie Radiohead, was weiß ich. Ist sehr breit
anerkannt. Das stimmt.
Anerkannt. Und ich glaube, sowas gibt es bei Büchern auch. Aber da bin ich zu schlecht drin.
Mir kommt vor, es gibt es in der englischsprachigen Literatur mehr als mehr als auf Deutsch.
Wahrscheinlich, ja.
Weil Murakami ist, finde ich, auch so, zum Beispiel. Ist auch sehr zugänglich.
Ist zugänglich, ja, aber ich glaube nicht, dass Murakami etwas ist, was jedem gefällt.
Also nach allem, was ich bisher davon gehört habe, ich glaube, es ist überhaupt nichts für mich. Aber ich bin, also es muss, man muss es ja weniger absolut sehen. Also es gibt wahrscheinlich keine Bücher, die jedem gefallen. Aber
ja, sicher
es
nicht.
Gibt, aber es gibt Dinge mit einem breiten Appeal und Dinge mit einem weniger breiten Appeal.
Das ist
und,
richtig.
Ja.
Aber halt zum etwas, Beispiel, das halt 95% den Leuten gefällt.
Boah, was wir letztes Jahr beide gelesen hatten, The Rain for Rain Heron.
Rain Heron,
zum Beispiel, das ist, glaube ich, schon ein Buch, das man mag, wenn man es liest. Was so. Es ist wenig. Man kann sich ein wenig stoßen, finde ich, wenn man es liest, sondern es ist ja recht.
Ich bin nicht sicher, weil man kann sich an Dingen stoßen, an denen wir uns gestoßen haben. Nämlich irgendwie die komischen Tropes, die dann manchmal gemacht werden, die nicht sein müssten. Mhm. Also irgendwie die Detektivensache und sowas. Mhm. Und ich glaube, man kann sich also an Dingen stoßen, an denen wir uns nicht gestoßen haben, nämlich an doch, also die Sprünge im Erzählstil.
Okay.
Das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch aneckt irgendwie.
Mhm.
Mhm. Aber wie auch immer. Ja.
Aber zum Beispiel Slaughterhouse 5 zum Beispiel, fand die richtig cool. Das kann dann schon sehr stören, wie es geschrieben ist, glaube ich.
Also das ich habe mir jetzt gedacht, eigentlich ist das ein super Beispiel.
Ein Buch.
Das hat halt stilistische Eigenheiten, was andere Bücher halt haben. Und eben das James Baldwin-Buch ist stilistisch auch sehr eigen. Und deswegen glaube ich auch, dass es vielleicht manche nicht mögen. Weil es nicht so ganz herkömmlich geschrieben ist, sondern sehr... sehr wild ist teilweise.
Mhm.
Okay. Und sonst, habe ich wirklich nicht.
Noch so eine Frage. Hast du herausgefunden, ob es jetzt im Podcast drüber geredet wurde oder nicht?
Es ist schwerer herauszufinden als gedacht. Also, ich habe geschaut, wann ich die Bücher gekauft habe und wann ich sie dann wahrscheinlich gelesen habe. Und das dürften beide ungefähr zur Zeit Anfang Podcast sein. Oder eben kurz davor.
Ja.
Aber wir müssen jetzt diese Folge nochmal anhören, um das herauszufinden.
Also da gibt es technische Lösungen dafür. Es gibt Möglichkeiten, sich automatisiert Transkripte, also AI-basiert sich Transkripte zu erstellen von Podcasts, beziehungsweise Zusammenfassungen. Vielleicht, also ich habe bisher nur mit den Zusammenfassungen herum experimentiert. Das hat eigentlich nicht so schlecht funktioniert. Das waren die damals gesagt haben, dass unser Podcast wir ist.
Ja.
aber ja, also niemals get to work, wir brauchen Transkripte als Teil des Feeds.
Passt, sehr gut. Dann werde ich mich ransetzen, weil ich denke halt am Anfang vom Podcast haben wir auch nur darüber geredet, was wir geschaut haben und wir haben wenig über Bücher geredet, bis zu einem gewissen Grad, glaube ich.
Okay, ich kann mich gar nicht erinnern, wenn ich ehrlich bin, an den Anfang. Also ich kann mich an die allererste Folge erinnern, aber das war es dann auch schon.
Okay.
Ja, und sonst in meiner Freizeit, wenn ich alleine bin und so zwischen Arbeiten und Mittagspause und so, habe ich sehr viel Seven, oder auch während des Arbeitens am Nachmittag, habe ich sehr viel Seven vs. Wild geschaut, seit ich da von Panama. Bin nach wie vor großer Fan dieser Show.
Das Schlimmste an Seven vs. Wild ist, dass ich mir das dann auch noch immer anhören kann, wenn sie die Sarah erzählt.
Ja, es beschäftigt mich einfach. Also es ist jetzt auch, also ich fand die erste Staffel besser.
Die erste Staffel ist um einiges besser, finde ich, als die zweite.
Also, hat deutlich mehr Spaß gemacht und auch die Kandidaten waren lustiger anzuschauen. Die bei der zweiten Staffel halten, die halten jetzt alle eigentlich schon viel länger durch. Also es ist schon der vierte Tag und es sind, glaube ich, noch alle da. Aber es wirkt trotzdem viel schlimmer. Also ihre Situation wirkt viel schlimmer als die von den...
Weil sie wissen halt auch schon, worauf sie sich eingelassen haben, nachdem die erste Staffel eben draußen war.
Ja.
Was ich da sagen muss zum Beispiel, bei der dritten Staffel bin ich größerer Fan von den Kandidaten, die sie ausgewählt haben, als von der zweiten Staffel. Aber rundherum finde ich, glaube ich, immer noch die erste Staffel die beste von den drei.
Ist es bei der dritten Staffel so, dass sie zu zweit sind?
Genau, ja.
Okay, das ist eh ganz cool. Und von der Gegend her ist es wahrscheinlich wieder mehr wie Schweden, oder?
Es ist Kanada.
Okay.
Und
es ist wie Schweden, würde ich sagen.
Ja, und Sascha und Knossi bilden ein Team.
Okay. Ich finde das so arg, der Kontrast zwischen Schweden und Panama, also wie Schweden tot war, also wie einfach keine Tiere waren und auch keine Insekten eigentlich. Und Panama ist voll mit Tieren. Das ist richtig arg. Aber ich finde es richtig schlimm, die Flut.
Ja.
Das ist so beängstigend. Also ich war gerade bei der Folge, wo in der Nacht halt die Flut kommt und ihre Shelter alle unterflutet werden. Und da frage ich mich schon, wie sie die alle nicht abholen haben lassen können. Also wie man das irgendwie aushaltet, da im Finstern, dass das Wasser unter einem kommt. Das ist so gruselig. Und der eine auch mit dem Krokodil in seiner Nähe.
Ja.
Aber der ist so extrem eigenartig, der Kandidat.
Was ich sehr lustig fand, war bei der zweiten Staffel auch schon direkt am Anfang, wo Sascha so ein stehendes Gewässer sieht und schon direkt mal 5 Minuten drüber redet, wie Krokodile jagen. Und dann auch noch von diesem dreckigen Wasser trinkt, das abgestanden ist und sich dann nicht im Klaren ist, wieso es ihm so schlecht geht die nächsten Tage.
Es ist mir so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich finde es ganz lustig, wie die Kandidaten unterschiedlich umgehen. Es war in der ersten Staffel auch schon, da hat es ja den Chris gegeben, der eigentlich die ganze Zeit nur rumgesessen ist. Und jetzt in der zweiten Staffel gibt es mehrere von der Art, die eigentlich nur sitzen und die machen gar nichts. Und der Fritz ist super aktiv und ihm geht es immer schlechter und hat immer mehr Verletzungen. Und die anderen merken das, glaube ich, gar nicht so, weil sie tun sich einfach nicht so viel.
Also Otto ist einfach sehr gemütlich, geht herum, hat keine Beschwerden im Leben.
Ich fand, meine Lieblingsszene war bis jetzt beim Knossi mit dem Todesapfel. Also da irgendwie noch voll traumatisiert ist vom Ankommen und sie dann so traut, Richtung Wald zu gehen und dann kommt da so, oh, ein Baum, das ist der Todesapfel. Das ist der giftigste Baum, wenn man unter dem steht, kann man sterben.
Das war super und diese Hardcuts von jedes Mal, wo Joris sich darüber aufregt, dass er kein Feuer machen kann, zu Knossi, der sich seine Chick am Baum anzündet.
Ah, da war ich komplett out, dass man das machen soll. Ja. Aber finde ich gut. Also ich finde, meine Lieblingskandidaten sind auch der Österreicher eben.
Ja.
Und
Sascha Huber.
Genau, der Sascha Huber. Und der Knossi ist lustig, muss man sagen.
Ja, wenn man nichts von ihm außerhalb von dem kennt, wirkt einfach wie eine sehr coole Person.
Kennst du Dinge außerhalb
davon? Absolut gar nichts, deswegen werde ich darüber nicht reden.
Also das ist wie eine Sicherheit.
Ja. Okay, also nur so Absicherung, nicht so... Ja.
Weil ich weiß wirklich absolut gar nichts über ihn außerhalb von dem. Er ist einer der größten Streamer, aber ansonsten war es das. Dafür ist Fritz Meinecke etwas problematisch.
Ja, da habe ich schon die Kritik gelesen auf Wikipedia, was er auch so gemacht hat. Aber man merkt es. Also bei dem merkt man es schon, dass der ein bisschen verrückt ist und ein bisschen ungut sein kann.
Na gut, was hast du sonst noch gesehen?
Eine Folge Curb Your Enthusiasm mit Paul.
Die neueste Folge.
Genau, ja.
Ja, also jetzt kommt dann gleich die nächste raus, also sonntags immer, wir nehmen sonntags auf. Aber USA Sonntag, das heißt, ich weiß nicht genau wann, aber ich weiß schon nicht mehr, ist zu lange her, ich weiß schon nicht mehr, was passiert ist. Also mit dem Golfen war, oder?
Ja, genau.
Ja, war eh lustig. Ich hab noch ein bisschen Schiss, dass...
Es war so eine Folge, die Handlung nicht weitergeführt hat. Wo wir dann ein bisschen beunruhigt waren, gar also, beide.
Wir hoffen halt, dass das Thema irgendwie noch da bleibt, dass Larry David ein Hero of the People ist.
Oh, und ich war wieder laufen die Woche. Also ich war laufen.
Absetzt zum Laufen.
Ja. Und ich finde es nur immer schlimm. Aber ich war sehr gut gelaunt die ganze Woche. Und vielleicht liegt es daran.
Ja, am Laufen. Vielleicht.
Ja, vielleicht.
Sport hilft schon. Gut, wenn du sonst nichts machst, Paul, was hast du denn so die Woche gemacht?
Nicht viel, aber ein Thema kann ausarten oder nicht. Mal schauen.
Okay.
Kolorimeter 2.0.
Ja, nein, aber fangen wir mal anders an.
Ein anderes Sinnesorgan.
Fangen wir mal anders an. Ich habe Musik gehört.
Zuerst waren es die Augen und jetzt sind es die Ohren.
Ich hab Musik gehört, irgendwie so Listen durch. Ich habe mal, ich habe eine Sache zu empfehlen für Leute mit einem sehr spezifischen Geschmack, nämlich Leute, die Drone und Noise mögen. Ich habe mir die neueste Yellow Swans EP angehört, Left Behind. Yellow Swans ist, gehört zu meinen Lieblingsdingen. Also Going Places ist ein sehr gutes Album.
Mhm. Die und, haben viele Alben.
Und man wird vielleicht bemerken, die letzten waren irgendwie, weiß nicht, 2009-ish oder irgend sowas.
Ja.
Und das ist jetzt ein Re-Release, also das erste Release von einer 2008, 2009 oder so aufgenommenen EP.
Mhm.
Die haben es halt auf Bandcamp rausgebracht.
Mhm.
Und ich fand es ziemlich cool. Also hat mir echt gefallen.
Okay.
Also ja, wenn man ist, finde ich, auch relativ zugänglich. Also ist gerade das letzte Lied davon. Von Left Behind.
Zugänglich für Drone.
Ja, so irgendwie. Also ich niemals, ist keine Empfehlung für dich.
Ja, nein, das habe ich mir eh nicht gedacht. Also.
Aber
in den nächsten Wochen wird sie Nima einige Drone-Empfehlungen anhören.
Nein.
Und dem Genre.
Ich komme eh noch zum Metal, dann zurück bald.
Okay. Irgendwas wollte ich auch noch dazu sagen. Achso, ja, es ist übrigens nicht auf Streaming-Plattformen.
Okay.
Man kann sich es aber auf Bandcamp anhören, ohne es zu kaufen.
Mhm.
Ich habe es mir, es ist schon letztes Jahr rausgekommen, ich habe es mir schon gekauft gehabt, aber noch nicht angehört. Mhm. Bisher, deswegen war ich, und ich war dann sehr positiv überrascht eigentlich. Also, ich habe schon damit gerechnet, dass ich es mögen werde, aber das war ziemlich cool. Apropos hören, wie es kommen musste, ich habe mir das eh schon länger mal ein bisschen angeschaut, habe ich mich einmal in die Welt der Kopfhörer, sagen wir mal Kalibrierung, aber das ist nicht ganz das richtige Wort, gestürzt.
Ja.
Also, ich rede mal kurz drüber und wahrscheinlich bleibt es eher kurz.
Okay, hoffentlich.
Mal schauen. Ja, ich weiß nicht, wenn man, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht.
Ja, es kann schon mal ausschweifen.
Es ist dein Recht, Paul, du darfst.
Also ich finde, das ist ein Teil dieses Podcasts.
Ja,
ist es. Also ja, bei Bild ist ja irgendwie einfach. Da gibt es Standards, wie
wie etwas aussehen
hat. Also was für ein Farbraum man hat,
ja.
Im Prinzip. Also zumindest, okay, aus meiner vielleicht viel zu uninformierten Perspektive ist es für Bild einfach. Vielleicht ist es bei Bild genauso kompliziert wie bei Ton. Aber ich bin davon ausgegangen, es gibt bei Bild einfach normale Farbräume, die man da verwendet und Content wird gemastert für so und so, Farbraum so und so. Und ich muss den Monitor nur einstellen, sodass er diesen Farbraum korrekt wiedergibt. Dass einfach jede Farbe mehr oder weniger richtig ist.
Mhm. Das würde ich sagen, ist relativ richtig.
So verstehe ich das. Ja. Es kann dann trotzdem sein, dass es da Nuancen gibt, an die ich nicht drankomme.
Mhm.
Und es ist ja auch gar nicht so leicht, einen Monitor richtig zu kalibrieren, weil die Betriebssysteme schlecht damit mit diesen Daten umgehen und sowas, aber wie auch immer. Davon wollte ich ja nicht reden. Sondern bei Ton ist das irgendwie komplizierter, weil bei Ton gibt es Uneinigkeit drüber, oder sagen wir so, bei Kopfhörern gibt es Uneinigkeit drüber, was überhaupt eine neutrale Wiedergabe ist. Also was die richtige Wiedergabe ist. Es ist nämlich so, also was ich so gelesen habe, ich beziehe mich jetzt sehr viel auf den Reddit-User u/oratory1990. Der hat auch eine Subreddit und hat sehr coole Anleitungen dazu.
For questions about acoustics.
Ja, nein, es ist total cool. Also es wird recht, also gibt eh nicht so viel drin, aber der misst halt viele Kopfhörer und stellt dann auch irgendwie die Daten halt bereit. Und macht sonst, also hat auch gute Erklärposts.
Mhm.
Ob der das absolute Gehör hat?
Das weiß ich nicht. Also ich weiß, der arbeitet als Akustikingenieur.
Mhm.
Das heißt, der ist irgendwie vom Fach, aber das absolute, ich meine, der wird schon ganz gut hören können, nehme ich an. Aber ja, wie auch immer. Und es ist so, bei, also laut dem, das, darauf beziehe ich jetzt mein Wissen hier, ist es bei Lautsprechern, also bei Boxen, was auch immer, relativ einfach, wie die klingen sollten, also wie man die in einem Tonstudio mehr oder weniger hat. Mhm. Weil in einem Raum, der alles schluckt, sollten die einfach einen komplett geraden Frequenzverlauf haben. Also jede Frequenz ist gleich laut. Mhm. In einem echten Raum werden die aber anders klingen und mehr Bass haben, weil der Bass reflektiert von den Wänden.
Ja.
In Kopfhörern hat man keinen Raum. Das heißt, die Kopfhörer müssen mehr Bass wiedergeben. Mhm. Zusätzlich gibt es noch einen anderen Effekt, irgendwie durch Einflüsse vom Ohr, also von dem, wie das Ohr gebaut ist, werden höhere Frequenzen auch gepusht. Also die werden, auch wenn die draußen nicht so laut sind, also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber jedenfalls Kopfhörer brauchen auch mehr Höhen als Mitten, damit sie normal klingen, also damit sie richtig klingen, so wie wie es klingen würde, wenn man aus Boxen Musik hören würde. Mhm. Weil die Boxen sind halt nicht direkt am Ohr dran.
Klar. Das ist der
Unterschied. Und ja, jedenfalls nachzubilden, wie der Schall von Boxen, von Lautsprechern zu meinen Ohren kommt, ist nicht so einfach und Gegenstand aktueller Forschung. Mehr oder weniger. Gibt's beziehungsweise es gibt so halbwegs eine Einigkeit über die Target-Kurve bei Over-Ear-Kopfhörern. Also gibt es das Harman-Target. Und das hat auch umstrittene Aspekte, aber das ist für Over-Ear-Kopfhörer schon halbwegs okay. So, was ich gelesen habe. Es gibt aber auch ein Harman-Target für In-Ear-Kopfhörer. Oder Ohrhörer, wie auch immer. Und das ist sehr umstritten. Und auch zu Recht, glaube ich. Also da ist sehr wenig Wissenschaft dahinter. Und ja, deswegen gibt's da überraschend viel Zeug, was man machen kann oder worauf man hinkalibrieren kann, mehr oder weniger, oder worauf man hin equalizen kann.
Klar.
Und ja, ich probiere halt herum mit. Es ist ein tiefes Rabbit Hole. Es gibt auf Android ziemlich coole Apps also es gibt Wavelet, das ist recht populär. Da kann man irgendwie einfach das ganze System einen Equalizer davor schalten, also der dann die Frequenzen vom Kopfhörer anpasst. Mhm. Also die. Und auf Windows gibt es da auch Zeug und auf Linux gibt es Easy Effects. Und damit habe ich das auch gemacht. Und ich bin dann auch weiter in das Rabbit Hole reingefallen, habe dann versucht, mit Easy Effects meine furchtbaren Laptop-Lautsprecher besser zu machen. Ist mir nur begrenzt gelungen. Geht sicher noch besser, aber da geht es nicht nur um Equalization, sondern da geht es um andere Themen. Aber ja, es ist ein sehr spannendes Rabbit Hole und mal schauen, ob ich nach dem Kolorimeter irgendein Referenzmikrofon kaufe oder irgend so ein Kopfhörer-Messstation. Ich kaufe kein Mac. Referenzmikrofon geht vielleicht noch, aber so die Kopfhörermesssachen, ich habe nicht geschaut, wie teuer sie sind, aber ich rechne mit einigen tausend Euro.
Wahrscheinlich, ja. Aber also, das könntest du mit dem Kolorimeter theoretisch auch machen.
Möchtest du einen teuren kaufen?
Ja.
Nein, nicht so richtig. Also Kolorimeter, ich hätte definitiv teurere kaufen können als den ich damals gekauft habe. Also sicher ein paar hundert Euro teurer. Aber dann ist auch wieder Schluss, glaube ich, bei den Kolorimetern. Mhm. Sondern wenn man alles drüber sind, dann Spektrometer und die funktionieren anders.
Ja, es gibt tragbare Kolorimeter.
Wie meiner ist auch.
Also, ja, was heißt tragbar? Ich weiß nicht. Ich habe gerade einfach geschaut, was der teuerste Kolorimeter ist, den ich auf Amazon finden kann.
Also ich glaube, wenn man wirklich Geld ausgeben will, braucht man Spektrometer.
Das ist ein Spektrofotometer.
Ja, genau, diese Dinger, die werden teuer. Also niemand hat mir gerade einen Link zu einem Gerät für 8.200 Euro auf Amazon geschickt.
Ja.
Allerdings ist Verkauf und Versand von einem Verkäufer mit einer Geschäftsadresse in China.
Paul, möchte dich nur kurz hinweisen auf einen Standardartikel, den ich vor kurzem gelesen habe. Ja. Ich habe mal rausgesucht. Schlagzeile war, der Mann, der 1 Million Dollar für seine Soundanlage ausgab. Und jetzt lese ich dann noch kurz die Zusammenfassung vor. Ken Fritz baute ein Audiosystem, dem viele audiophile Kultstatus zusprechen. Und jetzt aufpassen, den Preis dafür zahlte aber auch seine Familie.
Ich möchte vielleicht klarstellen, ich finde das Wort audiophil ganz furchtbar.
Okay, ich, gut, dass du das mitnimmst.
Das nimmt mit, ja. Nein, ich sehe mich da überhaupt nicht und ich sehe mich auch gar nicht in dieser Community oder was weiß ich. Sondern ich wie man vielleicht weiß von mir, versuche ich Themen dann doch ganz gern so ein bisschen zu durchdringen, wenn ich mich dann schon damit beschäftige. Mhm. Und ein bisschen die zu schauen, was ist die Wissenschaft dort und wie macht man das richtig? Also wenn es einen objektiven Weg gibt. Ich werde mir keine Millionen
nicht.
Dollar Soundanlage
Schade.
Kaufen.
Also der hat es auch nicht auf einmal. Der hat sein ganzes Leben dran gearbeitet.
Aber muss ich mir dann noch anschauen, was da drin steht. Weil vielleicht kann man dem mal was nachkaufen.
In den Chat.
Ich habe jetzt auch mal kurz einen anderen Kolorimeter gerade gefunden. Der Gove-Kolorimeter. Versand und Verkauf von der Gove Group. Aber bei Marke, finde ich lustig, steht Gove mit einem Fragezeichen da.
Uff, das sieht voll cool aus. Das ist ein bässiges Gerät. Mhm.
Aber das ist zur Feststellung der Chroma von Erdölprodukten.
Okay, ja, dass das teurer ist, kann ich mir schon vorstellen. Das ist, glaube ich, nicht ganz... Es ist auch nicht das Produkt, das ich bräuchte.
Ja, ich weiß.
Aber ja, das heißt, diesem Projekt geschuldet, das hat jetzt einige Stunden dieses Wochenende auf jeden Fall gefressen. Mhm. Habe ich keinen Medienkonsum.
Gut, dann gehe ich zu meinem Medienkonsum rüber. Ich habe zwei Filme geschaut. Eins war Asteroid City von Wes Anderson. Das war der neueste Wes Anderson Film. Und ja, ich glaube, das ist der langweiligste Wes Anderson Film, den ich je gesehen habe. Es ist nicht so schlecht wie Rushmore, aber ich glaube, da stehe ich mit meiner Meinung.
Bist du rein, ja.
Ja.
Ich würde sagen, dass Rushmore ein schlechter Film ist.
Ich habe Rushmore nicht ausgehalten als Film. Mhm. Bin jetzt auch kein Fan gewesen von Moonrise Kingdom oder den meisten neueren Wes Anderson Filme. Seine ganzen 2000er Filme habe ich sehr gern gemocht, aber die neuesten ja weniger und Asteroid City hat da nicht unbedingt geholfen. Aber danach habe ich mir die ganzen Wes Anderson Shorts angeschaut, die auf Netflix sind, die über Roald Dahl Geschichten, also Roald Dahl Geschichten verfilmt worden sind. Mhm. Es sind 4 verschiedene Kurzfilme, alles mit denselben Schauspielern, ist immer Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Richard Ayoade und Ralph Fiennes. Und da sind echt coole Kurzfilme, die kann man sich wirklich anschauen. Die sind alle jeweils 17 Minuten lang, bis auf einer, der ist 40 Minuten. Mhm. Es gibt The Rat Catcher, Poison, irgendwas war mit Sugar, The Wonderful Story of Henry Sugar. Und noch der vierte, bei dem mir gerade der Name entfallen ist. Ben Kingsley spielt auch bei denen mit. Ist ja cool. Poison ist, glaube ich, mein Favorite von den ganzen. Solltet ihr euch anschauen. Ist relativ kurz. Dann habe ich ein Musical geschaut namens Tommy aus dem Jahr 1975. Sagt euch der Name von diesem Film irgendwas?
Nein.
Es ist basiert auf der Rock-Opera-Album Tommy von The Who.
Okay, ja, gut.
Hauptdarsteller ist auch der Sänger von The Who.
Den hatten wir schon mal im Podcast, oder?
Ja.
Ich gehe nicht weiter drauf ein. Mhm. Passt. Mhm.
Und geht über Tommy, der als Kind sieht, wie sein Stiefvater seinen Vater ermordet und wird dadurch psychosomatisch taub, stumm und blind. Und geht dann durch sein Leben. Ist sehr cool anzuschauen, ist sehr surreal gemacht. Mit dabei sind auch noch Elton John und Tina Turner. Kann ich sehr empfehlen, den Film einfach mal zu schauen.
Es ist auch die Musik von Elton John und Tina Turner dabei?
Sie haben jeweils ein Lied.
Okay, weil ich würde sagen, das ist deutlich unter Tommy von The Who. Also so
ja.
Qualitativ.
Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Elton John macht schon sehr gute Musik und Tina Turner auch.
Da bin ich, das ist verloren an mir.
Okay. Eric Clapton ist auch dabei.
Und Jack Nicholson scheint doch.
Jack Nicholson hat eine 2 Minuten Auftritt, genauso wie jede andere berühmte Person. sehr zu empfehlen. Ist ein sehr spaßiges Erlebnis, dieses Musical zu schauen. Und es wird auch kein Wort gesprochen im Film, es wird durchgesungen. Und ja, das war es dann auch schon mit meiner Content diese Woche. Und deswegen glaube ich, machen wir jetzt mal eine kleine Pause und sind dann gleich wieder da mit One Piece. So, wir sind zurück aus unserer Pause und steigen dann mal in die beiden One Piece Folgen ein, die wir diese Woche geschaut haben. Und starten mit Folge 1 von diesem Arc. Die heißt Adventure on the Island of Women.
Möchte gleich vorwegnehmen, letzte Woche ging es ja darum, ob wir zufrieden sein werden mit den 2 Folgen, also nach dem Cliffhanger. Ich will sagen ja.
Ja?
Weil wir lernen Luffys Mutter kennen in den Folgen. Was für mich schon wichtig ist für die große Handlung. Also ich bin hundertprozentig sicher, dass der Warlord, den wir da kennenlernen,
ja,
Luffys Mutter ist.
Aha.
Und wir werden das erfahren in Folge 3, direkt nach dem Cut.
Darf ich ihr Alter anmerken?
Es geht ja aus, oder? Weil irgendwann wird thematisiert, dass die Alte, ihre Vorgängerin, schon 30 Jahre im Ruhestand ist.
Mhm.
Und die wird wahrscheinlich, die Frauen von der Insel gehen wahrscheinlich so mit 20 oder so runter von der Insel. Oder mit 15, keine Ahnung. Und dann hat sie einen Luffy gekriegt. Dann ist sie zurückgekommen auf die Insel und ist Warlord worden. Und Chef.
Ja. Okay, also lassen wir mal diese Theorie so stehen. Und steig mal in die Folgen selber ein. Weil wir sind noch nicht auf der Insel, weil wir sind noch auf Mangrove 41 und dort warten Duval und seine Crew auf die Straw Hats und sie bewachen das Schiff, bis jemand für ihr Schiff kommt, um es zu coden. Auf Mangrove 1 ist Shalria wütend, dass die Verantwortlichen für den Schaden an Charles und Roswald noch immer nicht gefangen genommen wurden.
Ich kann mich nicht erinnern, dass was war vor dem Island of Women. Ich habe es nicht gesehen.
Es war auch nervig.
Auf Mangrove 13 hofft KB, dass den Straw Hats nichts passiert ist und Shaggy meint, dass selbst die Straw Hats nicht stark genug sind, um gegen einen Admiral anzukommen. Und ihr Weg nach vorne wird auch immer schwerer. Und sie meint, dass sich Stück für Stück die Zeiten ändern. Luffy fliegt währenddessen durch die Luft und schreit nach seiner Crew und schwört Rache an Kuma. Er fliegt weiter und am dritten Tag fällt er auf eine Insel.
Bin sehr überrascht wieder mal, wenn Luffy mitdenkt, weil er checkt, dass wenn die Blase platzt oder wenn er jetzt runterfallen wird, dass er sterben würde.
Ja.
Sagt er sogar. Ist ungewöhnlich für ihn.
Wenn er ins Wasser fällt, dann ist es vorbei. Hm. So viel mitdenken kann er schon noch.
Ja, aber macht er oft nicht.
Ja.
Später zum Beispiel.
Ja, später mit einem Floß zum Beispiel nicht. Er fragt sich, wo der Weg zurück nach Sabaud ist und holt die Weaver-Card von Rayleigh raus und rennt los in die Richtung, die es ihm angibt. Währenddessen denkt er über die Ereignisse auf Sabaud nach und rennt in eine Wand und schlägt darauf ein, um weiterzukommen. Er war schon die ganze Zeit hungrig und isst dann das Wildschwein, das ihn die ganze Zeit verfolgt hat. Er findet das Ganze nostalgisch, weil es ihn an sein Training mit seinem Opa erinnert. Er findet dann Pilze und isst sie.
Er sagt dazu, so, I don't want to remember that. Und das wird kurz sehr dark.
Ja. du hattest noch was, Paul, oder was?
Nein, ich wollte auch nur darüber reden.
Er findet dann Pilze und isst sie. Es waren Laughing Mushrooms, die ihn zum Lachen bringen. Und er probiert alle möglichen Arten von Pilzen. Und währenddessen redet Sweet Pea mit Margaret. Sie finden Luffy am Boden liegen, der mit Pilzen übersät ist.
Extrem grausig.
Mhm. Ja, das finde ich sehr verstörend. Aber es bleibt ja auch verstörend.
Ja. Afelandra hebt Luffy auf und sie transportieren ihn ins Dorf. Sie reißen alle Pilze von seinem Körper ab und verbrennen dann den Rest, der übrig bleibt auf seinem Körper.
Wirklich alle Pilze?
Jetzt hör auf, Paul, du musst das jetzt noch so.
Noch nicht. Sie transportieren Luffy dann zum Fluss, um ihn zu waschen. Sie finden dann zwischen seinen Beinen einen weiteren Pilz, den sie scheinbar übersehen haben.
Also vielleicht sollen wir noch drüber reden. Er wird jetzt gerade immer misgendert.
Mhm. Ja.
Weil die alle nichts, also keine Männer gewohnt sind.
Ja.
Deswegen heißt es nicht mehr Ski.
Mhm.
Und sie haben halten seinen Penis für einen weiteren Pilz.
Mhm.
Und es ist ein sehr anstrengender Witz.
Mhm. Geht noch etwas länger.
Ja, dauert sehr lange.
Aber sie versuchen ihn abzureißen. Granny Nyon kommt zu ihnen an und erkennt, dass Luffy ein Mann ist, im Gegensatz zu allen anderen. Luffy ist auf Amazon Lily gelandet, eine Insel, die von dem Kriegerstamm der Kuja bevölkert ist, und sie sind ausschließlich Frauen.
Die Folge wirkt wie eine, oder die Folgen sind wie eine Stilübung für Oda, Frauen zu zeichnen.
Mhm.
Und er scheitert. Also es gibt ein paar, die okay ausschauen, aber teilweise ist es sehr grotesk und ich bin nicht sicher, wie absichtlich das ist. Also manche glaube ich schon, dass die absichtlich so arg ausschauen. Aber ich glaube, es ist wirklich passiert, weil er mehr als zwei Frauen oder drei Frauen zeichnen hat müssen für die Insel. Dass es dann so eskaliert ist, wie sie ausschauen.
Also bei ein paar Charakteren funktioniert das ganz gut, zumindest vom Gesicht. Dass sie halt auffällig anders ausschauen, im Gegensatz zu standardmäßiges Gesicht zu haben.
Mhm.
Aber teilweise, wie du schon gesagt hast, funktioniert das nicht ganz so gut, wie man sich's vorstellt. Aber dass es teilweise grotesk ist, finde ich okay, weil ich finde, teilweise schauen die Männer in One Piece auch grotesk aus.
Ich meine, das ist auf jeden Fall richtig.
Bei besonderen Anlässen verlassen die Frauen das Dorf und kommen mit einem Kind zurück. Aber merkwürdigerweise werden nur Mädchen hier geboren.
Da ist schon mal die Frage. Ist Frankie zum Beispiel, wissen wir nicht, wer die Mutter ist. Bei Sanji wissen wir auch nicht, wer die Eltern sind.
Mhm.
Also alle Jungs aus der Strohhutbande sind potenziell Söhne der Insel.
Potenziell, ja.
Bei
Nami wissen wir auch nicht, wer die Eltern sind.
Ja, aber die, ich meine...
Das stimmt.
Die wäre wahrscheinlich dort geblieben oder dort gewesen dann.
Wahrscheinlich.
Also naheliegender wäre schon bei den männlichen Mitgliedern da.
Aber was ich ganz lustig finde, ist eben dadurch, dass die Väter alle von anderen Inseln sind, schauen sie ja, es gibt ja einen Grund, warum die Bewohnerinnen so unterschiedlich ausschauen.
Das stimmt.
Weil es gibt ja auch eine Riesin zum Beispiel.
Mhm. Sie haben alle sehr unterschiedliche Größen. Und die Kujas haben ihre Stadt in einem großen Berg gebaut. Der Erzähler redet weiter über das Volk und sagt auch noch dazu, dass alle hier besonders stark sind. Auf dieser Insel bedeutet Stärke Schönheit. Luffy wacht auf und er wurde in eine Zelle gesteckt. Er merkt, dass sein Hut weg ist und streckt sich, um ihn wiederzubekommen. Die Frauen vor seiner Zelle denken jetzt, dass alle Männer sich strecken können. Er merkt, dass er nackt ist und fragt nach seiner Kleidung.
Anstrengender Witz, Teil 2.
Margaret fragt nach, was das zwischen seinen Beinen ist, und Luffy antwortet, dass es seine Kronjuwelen sind.
Mhm.
Luffy zieht sich an und die Frauen im Dorf haben seine Kleidung repariert.
Also ja, dieser Kronjuwelenwitz geht dann auch länger und er sagt doch vorher irgendwas anderes dazu, also irgendwie Balls und was auch immer. Er soll seine Kronjuwelen herzeigen und auspacken, aber Luffy weiß, dass es irgendwie nicht gut für ihn wäre, wenn das passiert. Es ist
also,
Sie fragen ihn ja, was er da für einen Beutel hat, gell?
Ja.
Und wenn ich ehrlich bin, ich habe in dem Moment gedacht, dass sie ihm was anzogen haben, was wie ein Beutel ausschaut. Und ich war dann ganz schockiert, dass ich den blöden Witz einfach weitermache. Weil für mich war das erledigt, sie haben ihm was anzogen und deswegen war die Frage, was ist das für ein Beutel, weil er den Beutel halt trägt.
Und das kommt später in der Folge auch nochmal wieder. Also nur referenziert, aber...
Aber ich würde sagen, der Witz funktioniert etwas besser, zumindest in Japanisch, als auf Englisch. Einfach nur, weil das Wort für den Hoden Kintama ist. Und Kintama bedeutet wörtlich übersetzt goldene Eier. Es ist minimal besser, aber...
Das überzeugt mich gerade überhaupt nicht.
Ich finde es schlimm, dass wir jetzt die zweite Podcast-Folge in Folge von Hoden reden. Weil letztens hat der Max hat irgendwie so das Aussehen von jemandem so beschrieben.
Also ja, von Santo Maro.
Ja, genau. Genug.
Luffy ist dann wütend darüber, wie seine Kleidung repariert worden ist und schreit. Die Frauen gehen sofort alle in Angriffsmodus und wollen mit Pfeilen auf ihn schießen.
Zurecht.
Er fragt nach, was überhaupt passiert ist und bedankt sich dann dafür, dass sie ihm sein Leben gerettet haben. Sie meinen, dass die Schlangenprinzessin unzufrieden mit der Situation hier sein wird und dass Avelandra und die anderen sicher bestraft werden, für das Verbrechen, einen Mann ins Dorf gebracht zu haben. Deswegen wollen sie das Ganze jetzt hier erklären, damit Avelandra, Sweet Pea und Margaret nichts passiert. Luffy tritt sich dann den Weg aus der Zelle frei und fängt an, wegzurennen. Sie schießen weiter mit Pfeilen auf ihn, während er rennt.
Ich weiß nicht, ob wir was schon verpasst haben oder ob es noch kommt. Irgendwann wird gesagt, dass Man have a virus.
Das kommt also gleich.
Okay. Dann rede ich jetzt einfach schon drüber, es ist ja nicht so viel dahinter.
Ja.
Aber also ich nehme an, es geht um Schwangerschaft.
Wahrscheinlich.
Wollte ich nur anmerken.
Das wäre die erste Idee, die, glaube ich, in den Sinn kommt.
Finde ich auch im Gegensatz zu dem, was vorher gerade war, ganz okay als Idee. Also, ich meine, Schwangerschaft ist kein Virus, es sind andere Organismen, aber...
Ja.
Aber die Parallelen sind da, möchtest du sagen.
Ja, ich meine, sicher ist Ansteck, also kann man jemandem was anhängen. Es verbreitet sich dann nicht so weiter wie ein Virus, sondern das ist dann das.
Das ist erledigt.
Naja, nicht ganz, weil es kann dann ja wieder ein Mann rauskommen am Ende, aber das dauert alles ein bisschen lang, bis der fortpflanzungsfähig ist.
Luffy denkt nach, was er machen soll und denkt daran, dass das Stück Papier in seiner anderen Hose ist und schnappt sich Margaret und rennt mit ihr weg. Margaret meint, dass sie gehört hat, dass alle Männer einen Virus haben und fragt ihn, ob alle Männer plötzlich so dick werden können wie er gerade. Luffy meint, es ist anstrengend, es zu erklären und sagt ihr, dass alle Männer es können und fragt sie nach dem Papier.
Ich finde die Rede lustig.
Sie holt das Stück Papier raus und er bedankt sich bei ihr. Er zeigt ihr, wie das Papier funktioniert und Luffy erklärt seine Situation und wieso dieses Papier gerade so wichtig ist. Er fragt sich, wie er sich bei ihr bedanken kann, und sie meint, indem er ihr seine Kronjuwelen zeigt. Ja. Er fragt, ob sie weiß, was ein Pirat ist, und Margaret antwortet, dass die Kaiserin von ihnen auch eine Piratin ist. Er fragt, ob sie stark ist, und sie antwortet, dass nur die Stärksten von dieser Insel auf ihrem Schiff reisen dürfen und dass sie auch noch die schönste Frau auf der Welt ist. Sie ist die Piratenkaiserin Boa Hancock. Dieses Land wird von ihr und ihren zwei Schwestern beschützt. Und wir sehen, dass sie gerade zur Insel fahren. Die Frauen in der Stadt wollen so schnell wie möglich den Mann auf der Insel töten und Margaret retten, bevor Boa Hancock an Land kommt. Und das war dann eh auch schon das Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was zu dieser Folge?
Nein.
Dann gehen wir zu Folge 2. Die heißt The Pirate Empress Boa Hancock. Margaret richtet Luffys Outfit wieder zum Alten zurück und Luffy meint, er kann weiterkämpfen, solange er weiß, dass seine Freunde leben. Er fragt Margaret nach einem Schiff und sie sagt ihm, dass es keine gibt und dass sie sich gerade im Kornbelt befinden. Deswegen kommen selten Besucher her und das Schiff der Piratenkaiserin wird von zwei Schlangen gezogen, um zu reisen.
Das ist ziemlich cool.
Ja, also auch, also dass wir mal nach langer Zeit wieder mal was über den Kornbelt erfahren. Bisher war der ja eher eine bisschen faule Ausrede.
Ja. Aber wir hatten bisher auch nicht die Ahnung, dass halt Inseln existieren im Kornbelt.
Genau, aber warum auch nicht?
Ja.
Und eben, also auch dann, dass, ich weiß nicht, kommt das jetzt direkt schon? Ich glaube schon. Dass die Insel zunehmend bedroht ist, weil motorisierte Schiffe auftauchen. Das heißt, wir sehen gerade auch irgendeine Entwicklung in der Welt. Also es gibt irgendeinen technologischen Fortschritt, irgendeine Industrialisierung oder so.
Ja.
Die passiert. Was cool war.
Ja.
Außerdem haben wir nie wieder was gehört von den Sea Kings.
Das letzte Mal, als sie wirklich Thema waren, waren halt, als wir kurz mal im Kamelt waren.
Ja, ich sag nur, ja. Offensichtlich nicht so ein großes Problem.
Mhm. Also, nicht für jeden.
Genau, also die können sich halt wehren wahrscheinlich ganz gut, also die Piratenschiffe und so oder die Marine, aber...
Es ist ja aber nicht nur die motorisierten Schiffe, die das Problem sind. Es ist ja auch extra gesagt worden, weil es halt die Marine die Technologie für das Seastone-Schiff hat. Es wurde halt hier nicht gesagt, weil die Margaret es nicht selber weiß, wieso das der Fall ist. Aber genau, wir wissen halt von anderen Informationen, dass es wegen dem Seastone ist.
Da gibt es auch irgendwie die Worte Sea Prism, Stone Masks. Also, oder, das sind nicht die Worte, aber ich habe schon, also das Schiff wird also irgendwie maskiert, sagt man das? Also, wie sagt man das bei so einem Stealth-Bomber? Ich würde maskieren sagen, aber. Ja.
Verdeckt. Verschleiert.
Ja, verschleiert ist okay.
Luffy macht sich dann ein Floß, um weiterzureisen und muss von Margaret gerettet werden, nachdem es zusammenbricht. Sie zielt dann mit ihrem Bogen auf Luffy und schießt mehrmals nach ihm. Die Pfeile zerstören selbst Steine, obwohl sie nur normale Pfeile sind. Margaret meint, dass die Pfeile Haki haben und Luffy weiß nicht, was das ist. Sweet Pea und die anderen kommen an und verfolgen jetzt wieder Luffy.
Das ist schon cool mit dem Haki, dass das wieder so auftaucht, so nebenbei auch. Aber weiß es Luffy nicht schon mittlerweile? Hat er das nicht gehört kurz vorher?
Nicht wirklich.
Als es der Rayleigh?
Er hat es wahrscheinlich... Hat Rayleigh gesagt, dass es Haki ist? Ich glaube nämlich nicht.
Okay.
Haben wir schon darüber geredet, dass One Piece scheinbar gerade den umgekehrten Jojo-Weg geht?
Ja.
Die pivoten von Stance zu Hammern?
Ich glaube, das ist so gesagt, als das erste Mal Haki eingeführt worden ist.
I'm all in for it. Ja.
Aber wir sind gerade mit den Devil Fruits dort, wo die Stance in Part 5 oder so auftauchen. Also, dass extrem wirre Sachen passieren.
Na, ich würde auch sagen, ich würde auch sagen, mit den Devil Fruits, ich finde das tatsächlich besser als die Stands in Jojo. Weil in Jojo hat halt jeder, der relevant ist, ein Stand.
Ja.
Und das ist mir einfach zu viel. Und es müssen immer neue Stands eingeführt, was auch immer. Bei One Piece hat ein großer Teil der Bevölkerung einfach nichts.
Ja,
und auch von der Crew. Also, es ist, das heißt, es gibt keine komische Verpflichtung von One Piece, dass da irgendwie Devil Fruits irgendwo dabei sind, sondern...
Es ist nicht Devil Fruit of the Week.
Genau, das gibt es einfach nicht.
Und vor allem ist jetzt halt ein anderes System eingeführt worden, das vielleicht auch andere Leute verwenden können, die keine Devil Fruits haben.
Ja.
Ich meine, vielleicht macht es Sanji schon ein bisschen, dieses Haki, mit seinem dritten...
Unterbewusst vielleicht.
Ja, weil es ist ja auch keine so übernatürliche Kräfte, die er da hat, eigentlich beim dritten.
Ja, vielleicht. Ein Marineschiff fährt auf zum Schiff der Piratenkaiserin. Durch eine Abmachung der Kuja und der Regierung darf sich die Marine nicht mehr als 3 Kilometer der Insel nähern. Entschuldigung,
darf ich noch mal kurz drüber reden? Weil, wenn es mal so rauskommen würde, dass das wirklich das Haki ist, das er einfach in sich trägt, fände ich das eine komplett befriedigende Erklärung dafür, warum er so stark ist als Mensch, weil diese Zauberkraft hat.
Aber ich weiß nicht, in Dragon Ball, da werden die Leute einfach stark.
Ja, aber die trainieren halt viel.
Das stimmt. Sanji trainiert nicht.
Ja. Nein, Sanji hat schon als Kind ziemlich trainiert. Das hat ihn.
So, die Sache ist ja die: Wir wissen nicht, wo jeder gerade ist. Sie können alle an verschiedenen Enden der Welt gerade liegen. Und müssen halt ihren Weg jetzt mal erstmal zurückfinden, bis die Crew wieder vollständig ist.
Meinst du, da gibt es Zeit zum Trainieren?
Vielleicht.
Ja, das war ja eh auch eigentlich meine These, dass jetzt, also aktuell sind sie jetzt, waren die Straw Hats jetzt an einem Punkt, wo sie zu schwach sind und haben jetzt Zeit, um sich zu sammeln und in dieser Zeit stärker zu werden. Und keine Ahnung, wie lange das dauert. Also ob das jetzt einen Timeskip...
Nee, Luffy will ja, dass es 3 Tage dauert.
Ja.
Aber irgendwie finde ich da, was schon recht beängstigend ist, Luffy ist ja komplett auf sich alleine gestellt und merkt dann eben gleich mal, dass er schon die anderen braucht. Und auch wenn man die anderen so durchgeht als Figuren, wirklich überlebensfähig ist niemand alleine.
Nicht wirklich.
Zorro fehlt der Orientierungssinn, irgendwo hinzukommen. Man, Sanji könnte es schon schaffen.
Aber
Sanji ist sie vielleicht so mit seinem Verhalten ein bisschen
Moment.
Selbst im Weg öfter.
Es hängt davon ab, wo sie landen. Mhm. Wenn die da in irgendeinem Low-Tier-Blue landen, also wenn irgendwer wieder in East Blue ist,
ja.
Das kann jeder handeln.
Aber müssen es dann nicht
sie
erst
müssen
wieder
halt
den ganzen
wieder
Weg
zurück.
Gehen dorthin?
Natürlich.
Und sie hatten halt auch ein paar Mal sehr viel Glück, zum Beispiel auf Little Garden, dass halt zufällig Dory und Brogy da waren und ihnen auch ausgeholfen haben und sie nicht ein Jahr warten mussten, um wieder abzureisen. Und Sanji hat halt zufällig den Eternal Post to Alabaster gekriegt.
Aber braucht man den Post noch, wenn man eh den Zettel hat als Orientierungshilfe?
Das stimmt. Jeder von denen hat einen Zettel. Das habe ich gerade komplett vergessen.
Also von dem her könnte man eigentlich wahrscheinlich direkt fahren, oder?
Stimmt, ja, sie müssen nur irgendwie über den Carmel kommen und dann ist eigentlich okay.
Das stimmt. Hatte ich komplett vergessen. Aber ja, sie haben alle theoretisch eine gute Orientierung, Fähigkeit, dorthin zu kommen. Da sollte selbst Zorro schaffen.
Was, wenn Luffy es noch schafft, den Zettel zu verhauen, halt zu verlieren, und dann drauf kommt, dass er zwar nicht dorthin kann, aber kann zu Ace.
Mhm.
Und so kommt das dann dazu.
Ja, Luffy hat ja zwei Zettel jetzt.
Genau. Vielleicht ist er verwirrt. Oder weiß man, steht es oben?
Es steht oben, Rayleigh, okay. Auf dem Zettel.
Und okay. Eine Zettel ist der in seinem Hut eingenäht ist.
Genau. Okay. Und der auch leicht gebrannt hat. Aber ja, theoretisch könnten sie alle direkten Weg zu Rayleigh nehmen. Aber gehen wir mal zurück zu der Folge, weil es gibt ja die Abmachung von der Regierung und dann Kuja, dass die Marine sich nicht mehr als 3 Kilometer der Insel nähern darf. Und deswegen musste die Marine im Kahnbelt auf sie warten und wurde währenddessen von Seekönigen attackiert. Aber durch die Kraft von Vizeadmiral Momonga konnten sie den Seekönig erledigen. Er adressiert dann die Piratenkaiserin. Sie ist Warlord und Piratenkaiserin Boa Hancock. Hancock hat nämlich auf die Anfrage der Marine für ein Treffen geantwortet, aber sie zeigt keine Anzeichen dafür, dass sie zu einem Treffen kommen wird. Weil das Datum und der Ort für die öffentliche Hinrichtung von Podcast die Ace wurde bestimmt. Die Regierung hat beauftragt, dass sich dieselben Warlords versammeln und jede Person, die nicht kommt, wird der Titel als Warlord entzogen. Hancock öffnet dann die Tür und auf ihrem Weg liegt eine Katze, die direkt von ihr getreten wird.
One Piece macht das so oft. Das ist so ein faules Character. Das ist die leichteste Möglichkeit, wie man darstellen kann, dass die ziemlich fies ist. Sie tritt einmal eine Katze.
Du verwechselst da was, weil das macht One Piece nicht so oft. Das macht Jojo.
Jojo macht das auch, ja. Aber ich weiß nicht.
Macht das mit den Hunden dauernd.
Ja, ja, ja. Es fängt so an, ja. Also macht er schon Diwa am Anfang.
Ja.
Stimmt, das ist Ärger. Aber ich habe Simon Peace jetzt auch schon mal ein paar. Ich habe es leider keinen im Kopf, aber ich glaube, ich habe mich schon mal darüber beschwert.
Du hast dich bei Charlos beschwert.
Wer ist Charles?
Das ist der.
Also der, ja, ja, okay.
Weltraristokrat.
Ja. Wer war das?
Der Weltraristokrat.
Bitte?
Der Adelige.
Ah, ja.
Ja.
Aber sollen wir dann gleich über die Kritik reden noch daran, Paul? Oder später?
Am Katzen?
Nein, an wie sie. Also sie als Figur.
Mhm.
Dieser Trope, dass sie mit allem davonkommt, nur weil sie so schön ist, ist ziemlich misogyn.
Ja.
Und da glaubt man nicht, dass das da vorkommt in One Piece. Schlechte Vorbildwirkung für Kinder, die diesen Anime schauen. Weil das ist einfach sexistischer Trope.
Ja, das ist absolut richtig.
Ich wollte nur anmerken. Sonst ist es ja cool nämlich. Und es ärgert mich, dass sie das dann unbedingt machen müssen, so was Dummes.
Okay, ja. Ich wollte gerade was sagen, aber das kommt erst später. Also nicht diese Woche, sondern nächste Woche später. Hancock zeigt sich dann mit ihren beiden Schwestern, Sandersonia und Marigold. Sie meint, dass ihre Antwort eine Lüge war und sie nicht zum Krieg kommen wird, aber sie trotzdem ihren Titel behalten will. Außerdem will sie auch noch die Ladung vom Marineschiff. Momonga fragt sie, ob sie wirklich glaubt, dass sie das einfach so akzeptieren werden. Während die restliche Marine bereits beginnt, die Ladung zu sammeln. Momonga sagt, dass die Exekution von Ace in genau einer Woche sein wird, Der Platz der Exekution ist der Hauptplatz von Marineford, dem Marinehauptquartier. Also erwarten Sie, dass Whitebeard in der nächsten Woche irgendwas macht. Also, da ist auch schon mal gut zu wissen. Das Marinehauptquartier, wissen wir auch, ist in der Nähe von Sabaody.
Mhm.
Weil Admiral Kizaru ist ja auch sehr schnell aufgetaucht, nachdem den Adeligen was passiert ist auf der Insel.
Das heißt, das passt alles ganz gut zusammen. Für einen möglichen schnellen.
Kommt jetzt
für Luffy ist der Weg ist dann halt auch super eigentlich, oder? Kommt er direkt wieder dorthin am Schiff von
Kommt drauf von an, Hancock. Halt wie lange er von hier, wo er gerade ist, überhaupt hinbrauchen wird.
Aber wenn sie dorthin kommen soll, muss es ja ausgehen, oder?
Es sollte sich innerhalb der Woche ausgehen. Oder 5 Tage, weil er erwartet eine Antwort in 2 Tagen.
Okay.
Das Hauptquartier will, geführt von den 3 Admirälen, seinen Angriff kontern. Also Whitebeards Angriff. Hancock sagt, dass sie den Titel als Warlord gerne hat, aber die Weltregierung hasst. Sie will nicht ihren Anweisungen folgen. Sie fragt, wie es klingt, wenn die Marine, die gekommen ist, um sie abzuholen, plötzlich alle zu Stein geworden sind. Hancocks Schwestern reden dann über sie und sie meinen, dass ihre Schwester eine schlechte Persönlichkeit hat, aber trotzdem alles kriegt, was sie will. Selbst wenn sie eine Katze tritt oder jemanden umbringt, jeder auf der Welt würde ihr verzeihen, weil sie so schön ist. Hancock verwendet dann ihre Kraft und versteinert alle Marinesoldaten bis auf Momonga. Er wurde nicht zu Stein, weil er sich in die Hand gestochen hat. Nachdem sie sich alles vom Marineschiff geschnappt haben, fahren sie nach Amazon Lily.
Es ist aber nicht so durchs ins Auge schauen, oder wie bei Medusa, sondern es ist, wenn man unreine Gedanken
versteinert. Es ist auch das lernen wir später in der Folge.
Oder ist es das Gleiche?
Ja, sie hat ja Augen.
Oder ist das die Inspiration? Ach so.
Aber sie sind halt hinten am Rücken.
Aber warum muss er sie dann in die Hand stechen, um nicht hinzuschauen? Kann
ja,
halt die
weil
Augen
sie hat sich halt ausgezogen.
Hat sie ja nicht.
Aber das ist impliziert.
Nein, es ist nicht. Erklär,
was du meinst.
Ich finde nicht, dass es impliziert ist, dass sie sich ausgezogen hat.
Aber wie sieht man auf seinen Rücken?
Ich will nur anmerken, Luffy hat den Rücken am Ende von dieser Folge gesehen und ist nicht zu Stein geworden.
Ja, und ist nicht zu Stein geworden.
Das stimmt, ja. Aber okay,
und
gut.
Und da wussten wir das ja auch noch nicht, dass es am Rücken ist. Mhm. Das hat ja nichts für die impliziert werden können.
Genau.
Ja, im Nachhinein. Es ist das ernst gemeint. Ja. Also, meine Annahme momentan wäre gewesen, dass Luffy, warum auch immer, immun ist.
Mhm.
Kann schon sein, dass es dann an der... auch mit unreinen Gedanken. Es wird super zu Oda passen, wenn er so einen Blödsinn draus macht, ja. Also zumindest was die Frauen auf der Insel irgendwie sagen, sind die Augen auf ihrem Rücken, die zum Versteinern führen.
Mhm.
Und deswegen hätte ich das so gesehen, dass er sich davon abgehalten hat, hinzuschauen, indem er sich in die Hand gestochen hat.
Mhm. Hätte er sich nicht einfach umdrehen können?
Nein, weil dann sie ist so schön, oder sie ist so geil, er muss da hinschauen.
Okay, okay. Das ist dann eine Mischung aus unreinen Gedanken und...
Die unreinen Gedanken führen zum Blick in die Augen. Ja, okay. Das war meine Annahme.
Okay, ja. Ich verstehe, wo du daherkommst.
Unreine Gedanken ist eine lustige Formulierung.
Bevor sie dann abfahren, sagt man morgen noch, dass wenn sie in 2 Tagen nicht auftaucht, ihr der Titel entzogen wird. Hancock kommt unter Jubel an und fragt, ob irgendwas passiert ist, aber es wird ihr gesagt, dass nichts passiert ist. Sie kommt zum Palast und findet eine Tonfigur vor, die die Kinder im Dorf von ihr gemacht haben. Hancock stößt die Statue um und sagt, dass sie nicht solche dreckigen Sachen in den Palast bringen sollen.
Ich meine, die Figur ist auch ziemlich hässlich.
Ja, ich verstehe auch, dass sie keine Erde in ihrem Palast haben will. Sie hätte ein bisschen netter sagen können.
Um einiges hätte netter.
Aber es ist schon nachvollziehbar.
Sie hätte sie nicht direkt zerstören müssen.
Ja, aber ja, es ist halt Moment, sie tritt die Katze Nummer 2.
Ja. Ja, sie kümmert sich nicht um die Kinder vom Dorf. Hancock fragt nach den Verteidigungssoldatinnen, die nicht am Hafen aufgetaucht sind. Enishida antwortet, dass sie einen aggressiven Affen im Wald verfolgen.
Close enough.
Ja. Sie haben seinen Namen richtig, also ich weiß ja nicht.
Meinst du, sie lügen eigentlich gar nicht?
Ja. Sobald sich Hancock auf ihren Thron setzt, kommt auch schon Granny Nyon an. Sie will, dass Hancock mit der Marine in den Krieg geht, um die Insel zu beschützen. Bis vor kurzem war die Insel noch vom Kahnbelt geschützt, aber die Marine kann einfach mit ihren Schiffen durchfahren. Das Einzige, was die Insel zurzeit schützt, ist der Warlord-Titel.
Ich fand das ganz lustig, dass die Marine bezeichnet wurde als die Santa Sea People.
Mhm.
Also, fand ich eine schöne...
Verstehe nicht.
Ja, Santa Sea People sind die halt die... Es sind die Leute von der Grand Line. So hätte ich zumindest verstanden.
Ah, okay.
Ah. Weil sie sind am Rand.
Ich habe verstanden, Santa und nicht Sea wie Meer, sondern wie der Buchstabe C.
Das ist Sea Dot aus PUBG.
Hancock fragt, ob sie nicht einfach Angst hat, und sie, weil sie kein Sagen mehr hat, weil sie seit über 30 Jahren nicht mehr die Schlangenprinzessin ist. Sie hebt dann Granny Nyon auf und schmeißt sie aus dem Fenster. Dann wird der Gong ertönt. Die Schlangenprinzessin will ein Bad nehmen und jede Person muss den Palast verlassen.
Ah, Moment, wir haben noch die Extreme Looking Down Pose.
Ja,
die
stimmt.
Ist so lustig.
Das habe ich vergessen. Sie schaut so gering, schätze ich hinunter, dass sie irgendwie ihren Körper nach hinten bewegt.
Sie schaut und so weit runter, ja.
So richtig cool.
Es war mir ein bisschen zu goofy, muss ich sagen, aber... Aber war schon okay.
Falls es euch interessiert, Boa Hancock gesprochen von Sailor Moon.
Sie hat eine coole Stimme, finde ich. Ich finde es auffällig coole Stimme. Hm. Können wir jetzt so kurz bitte über meine Theorie reden, dass sie Mutters, also dass die Luffy, dass sie Luffys Mutter ist, wegen dem Alter. Ob sie es ausgeht, weil wenn die Alte jetzt schon seit über 30 Jahren nichts mehr zu sagen hat.
Kann es nicht sein, dass irgendeine
vielleicht
jemand
gab's
dazwischen. Dazwischen.
Aber vielleicht gab es niemanden dazwischen.
Das kann
und
auch
dann
sein.
Dann müsste ja schon über 30 sein, dass sie da die Titelführerin ist oder was auch immer. Und das wird sie höchstens ab 15 gemacht haben. Das heißt, sie ist 45. Das könnte man sagen, na, sie schaut nicht aus wie 45. Aber wir hatten gerade die Bar, also die vorher auf der Bar. Die Bar hat und die schaut auch nicht aus wie über 40.
Ja, und Shaggy ist schon um einiges älter.
Eben, also das heißt gar nichts, wie sie ausschauen und wie alt sie sind.
Außerdem weiß ich nicht, was gilt für die Coronenfrauen.
Ich meine, wir wissen auch, dass halt sehr alte Menschen existieren, weil Dr. Korea ist 139, Shaggy ist 62 und soll ich jetzt ihr Alter sagen?
Ja, das sag mir dann bitte auch noch die Blutgruppe dazu oder
na,
so.
Sag mal, wie alt
ist. Okay, zuerst sage ich die Blutgruppe, die ist S.
Was?
Das hatten wir schon, dass das bekannt ist von allen Figuren.
Nein, aber was ist S? Das ist meine Frage. Was soll das bitte heißen?
Luffy. Warte, welche Blutgruppe war Luffy? Ich glaube, es war XF. Oh.
Okay.
Hat schon vergessen, dass...
Die Fragen... Das
okay, ja, okay. Welches... Ist S... Die Frage ist... Ist Dragon. S dominant
welche,
oder rezessiv?
Und welche Blutgruppe hat Dragon?
Warte. Nee, schau kurz.
Das ist das Animist über... Also, ich habe gefragt, weil ich gewusst habe, natürlich gibt es diese Blutgruppen. Ich kann mich übrigens nicht erinnern, dass wir jemals darüber geredet haben. Aber ja, natürlich gibt es diese Blutgruppen.
Also, Luffy hat Blutgruppe F. Dragon hat Blutgruppe F.
Okay.
Ja.
Hancock hat Blutgruppe S.
Ja, aber, das sagt jetzt gar nichts.
Aber was haben sie, das ist jetzt ihr Phänotyp. Was ist ihr Genotyp? Gibt's da nichts?
Na.
Gibt's keine Doppelhelix von One Piece Charakteren aufgeschlüsselt oder so? Das One Piece Genom?
Aber ich habe was anderes gefunden. Es steht da, wie lang jeder Charakter schläft.
Wie lang schläft Hancock?
Von Hancock habe ich es nicht auf so einen Straw Hats gefunden.
Schade.
Das heißt, Hancock wird nicht in Zukunft ein Straw Hat?
Die Frage ist wahrscheinlich schon älter. Nami schläft von 11 am Abend bis 7 in der Früh. Usopp von 1 in der Früh bis 8 in der Früh. Sanji von 12 bis 5. Chopper von 9 bis 7.
Lieb.
Ein Zorro von 4 bis 7 plus Naps.
Fair enough. Das ist
ein bisschen übertrieben, schon unglaubwürdig.
Ja, aber Chopper, Zorro strengt sich halt an. Im Gegensatz zu allen anderen, die nur irgendwie faulenzen. Also Zorro macht halt sein Training und dann schlaft er.
Luffy, no set time, ungefähr 5 Stunden. Robin von 11 bis 6. Frankie von 1 bis 9.
Robin ist meine Lieblingsfigur, deswegen schlaft sie wie ich.
Brooke von 12 bis 5.
Ich finde wichtig, dass, also ich finde, Brooke sollte früher schlafen gehen. Mhm. Aber ich finde wichtig, dass Brooke früh aufsteht, weil er ist ein alter Mann. Ja. Eigentlich hätte ich gesagt, dass der um 6 am Abend spätestens schlafen geht, aber ja.
Wieso steht hier was anderes auch noch dabei bei der Blutgruppe? Okay, lassen wir das.
Was ist die Blutgruppe von Brooke?
Brooke ist.
Even though X. He doesn't have any blood.
Brooke ist Blutgruppe X.
Ja, aber ich meine, nicht mehr.
Mhm. Okay, können wir, wie alt ist sie jetzt?
Sie ist 29.
Ah, okay, schade. Enttäuschend. Gibt sie gar keine Mutterschaft aus. Also von den Strohbanden mit Gliedern.
Ja.
Ich war echt sicher.
Ich dachte, du hast irgendwas ist gesehen, Luffy? Was ich nicht gesehen habe. Luffy
wie
17.
Ist Luffy? Ja, okay, das geht nicht aus.
Der Gong wurde ertönt und die Schlangenprinzessin will ihr Bad nehmen. Ein Kind fragt nach, wieso jeder den Palast verlassen muss. Und eine der Kriegerinnen antwortet ihr, es geht um den Fluch der Gorgonenschwestern. Die Gorgone war der Name eines Monsters, das jeden versteinert hat, den sie angesehen hat. Am Ende von einer Reise sollen Hancock und ihre Schwestern sie besiegt haben. Aber im letzten Moment hat es die Schwestern verflucht und auf ihre Rücken sind die Augen des Monsters eingraviert. Und jeder, der diese Augen ansieht, wird versteinert und stirbt. Deswegen ziehen sie sich auch nicht vor anderen Personen aus und räumen den Palast zum Baden. Margaret und ihre Gruppe haben Luffy währenddessen verloren und Luffy fragt sich, wie er jetzt zurück nach Sabaody kommen kann. Er will einfach fragen, ob das Piratenschiff ihn mitnehmen kann und springt auf den Palast. Aber bricht dann sofort durch die Decke und landet im Bad. Und vor ihm ist Hancock, die gerade ihr Bad nimmt. Er sieht sie an und sagt, dass das auf ihrem Rücken ihm bekannt vorkommt. Und das war dann auch schon das Ende von dieser Folge.
Dieses Monster, war das auf der Insel oder vor der Insel? Ja, oder? Also das Hancock, das Monster.
Es wurde nicht gesagt, wo es war.
Weil wenn es Luffy kennt, die Augen, dann hat er vielleicht das Monster gekannt als Kleinkind oder so.
Ja, vielleicht.
Also wird dafür sprechen, dass er von der Insel ist. Weil es muss ja auch irgendeinen Grund haben, warum er dort landet auf der Insel.
Es
ist ja nur kein Zufall, sondern es muss ja irgendwie einen Bezug geben.
Ja, wahrscheinlich. Also, Luffy ist jetzt auch keine Person, die sich halt sehr schnell sehr vieles merkt. Aber dass er halt dann auch, egal was es ist, gerade auf Hancocks Rücken, es halt sofort erkannt hat. Er kennt es. Was es genau damit auf sich hat, werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Zumindest nehme ich das an. Ziemlich sicher. Aber ja, hat noch jemand was zu dieser Folge? Wie haben die Folgen euch gefallen?
Mir haben sehr gut gefallen.
Ja, für mich ging's. Also, ich fand schon ganz okay, dass mal gerade wieder so Insel kennenlernen, ein bisschen Background über die Welt, aber nicht so viel.
Mhm.
Ich weiß nicht ganz, wie ich. Also mich hat der Humor dieser Folgen gestört.
Ja.
Achso, ja, das ist schon. Es war schon viel störend, aber abgesehen davon.
Abgesehen von den Dingen, die ich nicht mag, mag ich die Folge.
Aber ich fand, was gut war, war wirklich gut. Also ich finde die Idee der Insel lustig, dass es so eine Insel ist, nur mit Frauen auch. Und so okay, Kriegerinneninsel und dass sie eben auch ein Warlord ist und dass es nicht nur irgendeine unwichtige Insel ist, sondern eigentlich schon Bedeutung hat dann.
Vor allem halt auch von einem Stärkekonzept, von dem Luffy keine Ahnung hat. Ja. Haki. Kennt anscheinend jeder da. Und eine Sache, die ich da eher auch ansprechen wollte, wie hat es euch gefallen, jetzt weniger Charaktere zu haben? Weil wir haben jetzt gerade nur einen Hauptcharakter.
Ja, also weniger Charaktere ist mir recht egal, aber was das verursacht, ist, dass wir nicht 10 Sachen auf einmal haben, die passieren. Mhm. Und deswegen geht einfach ein bisschen was weiter.
Und wir haben spannende Infos gekriegt, aber es war kein Information Dump, ja, sondern es war gut getimed. Ein bisschen Zucker. Mhm.
Auf jeden Fall. Und wo glaubt ihr, sind die anderen gelandet? Vielleicht auf Inseln, die wir schon gesehen haben, oder alles neue Inseln?
Ich meine, Usopp ist offensichtlich auf seiner Krieger-Rieseninsel.
Ach so, stimmt, ja.
Auf Elbaf?
Ja, wahrscheinlich schon, ja, gute Idee.
Ja. Ja, stell dir vor, Sanji wäre hier gelandet.
Eben, weil das wäre ja meine Theorie. Und wenn das ist ja wirklich der Traum. Mhm. Und wenn das wirklich jeder dorthin kommen würde, wo er sich hinwünscht, dann hätte sich Sanji ja dorthin gewünscht. Ja. Auf also, eine Insel.
Und Luffy, nur weil das ein Trottel ist und nicht zum One Piece will, bevor er es sich verdient hat, wünscht sich nicht, einfach zum One Piece zu kommen.
Aber es passt nicht zu Luffy auch, sich auf eine Insel voller Frauen zu wünschen. Das ist
Nein, das sicher nicht. Ne?
Also irgendwie. Oh.
Ich glaube, es dauert eh noch einige Zeit, bis wir. Ich weiß es gar nicht mehr.
Und vielleicht kommen alle auf ihre Heimatinseln zurück. Also wo sie geboren sind. Obwohl Luffy ist nicht dort geboren. Er war dort noch nie.
Vielleicht ist Luffy dort geboren.
Und auf dieser Insel werden nur Mädchen geboren.
Ja. Vielleicht stimmt das nicht.
Ja, vielleicht stimmt das nicht. Wir hatten das eh schon mal, dass einfach Charaktere Informationen nicht haben und einfach andere Informationen annehmen.
Hat es nicht der Erzähler gesagt?
Der Erzähler hat das gesagt. Dass dann erstaunlicherweise nur Mädchen geboren werden. Hm.
Ja, aber das kann sich ja trotzdem beziehen auf die öffentliche Wahrnehmung und ist nicht unbedingt ein Fakt. Mhm.
Vielleicht ist Female Luffy von den Kid Pirates auch von der Insel. Und die gleiche Mutter.
Die ist nicht von den Kid Pirates.
Die ist nicht, ach so, ich
dachte, sie ist die Bonnie Pirates. Sie ist ihre eigene Crew.
Okay. Das ist Teil der Kids.
Nein, Killer ist Teil von Kids Crew. Killer war der aber mit der Maske.
Aber sie hat diese Kraft, dass sie Leute zu Kindern machen können.
Ja.
Also sie hat nichts mit den Kid Pirates zu tun.
Nein. Hm. Weil Kid heißt einfach Kid im Nachnamen.
Ah.
Ja, was war denn euer Favorite Moment von diesen Folgen?
Ich bin komplett unvorbereitet auf diese Frage.
Passiert nur zum 93. Mal.
Ich fand's schon cool, wenn Luffy dann am Ende eben ins Bad hineinfällt und so ein bisschen so beunruhigt wirkt oder halt irgendwie, keine Ahnung, wie man die Stimmung beschreibt, die
es da gibt. Nicht gelassen oder so, er hat einen merkwürdigen Gesichtsausdruck da.
Ja, das war cool. Mhm. Sagt, das ist mein Lieblingsmoment.
Ich hätte gesagt, die Carmel-Szene und zwar die zweite davon, also die mit, wo wir den technologischen Fortschritt spüren.
Ist auch cool gewesen.
Ich schließe mich das Haare an mit dem Ende von Folge 2. Aber ja, wir sind eh auch schon fast halb durch mit diesem Hack. Nächste Woche werden wir dann die Folgen 3 und 4 von diesem Arc schauen.
Und insgesamt gibt es 6, oder?
5.
5 nur, okay. Aber ich nehme an, wir kriegen die anderen jetzt eine Weile nicht mehr, oder? Also es wirkt so, als ob wir jetzt bei Luffy wären.
Ja.
Schon gemein. Auch, also das ist das erste Mal, dass ich einfach gerne weiterschauen würde. Und das richtig schlimm finde, dass wir nur 2 Folgen anschauen.
Also in 3 Folgen oder so wird das, glaube ich, noch etwas schlimmer. So, dass du einfach weiterschauen willst.
Das ist... Machen wir mal ein mehr Folgen Podcast. Ja?
wahrscheinlich nicht, aber es gibt Momente, wo das vielleicht passieren könnte. Und irgendwann in den nächsten 3 Arcs haben wir auch eine Folge, die einfach eine Stunde geht.
Das finde ich ganz furchtbar.
Ist es eine gute Folge, die man gern schaut, oder?
Ja.
Dass man denkt, geht weiter.
Es ist die letzte Folge von einem speziellen Arc.
Okay.
Und die geht halt eine Stunde.
Ja, also ich muss sagen, ab aktuell bin ich so drin, dass mir das gar nicht so stört, die Aussicht drauf.
Sehr gut. Nächste Woche schauen wir eben die Folgen 3 und 4. Die Folge 3 heißt Die Arena.
Ja, Das werden sie langweilige Folgen. Luffy kämpft gegen die stärksten Frauen der Insel. Oder so.
Und Folge 4 heißt Hancocks Confession.
Dass sie seine Mutter ist. Das geht sie doch irgendwie aus.
Hätte sie an einem 29. Februar geboren.
Ich meine, in den nächsten paar Folgen erfahren wir auch mehr Informationen über Schwangerschaft in One Piece, also.
Okay. Über die Seuche. über den Virus.
Ja, absolut.
Meinst du, dass man da schon mit 12 schwanger werden kann? Also kann das normal ist, dass man mit 12 schwanger wird und Babys kriegt?
So eine Information nicht, nein.
Okay.
Aber theoretisch ist es ja auch eine Sache, die in der echten Welt passieren kann.
Nein, es ist gar nicht gestoppt, jetzt zu sagen.
Ja gut, dann sind wir fertig für heute. Wir werden, nee, das habe ich schon gesagt, ich bin so komplett durcheinander heute. Falls jemand Fragen oder Anregungen hat, schreibt uns at vpspot auf Twitter oder der vpspodcast@gmail.com. Bewertet uns auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns über jede Bewertung. Empfehlt uns weiter. Und ja, dann hat mich gefreut und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
Ciao. Baba.